Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. In der Schweiz, da wurde neulich ein besonderer Turm eröffnet, der nämlich komplett mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Dieser weiße Turm, wie er heißt, in Graubünden, ist das höchste digital gedruckte Bauwerk der Welt. Das klingt erstmal total beeindruckend, aber man fragt sich natürlich auch, ob wir in Zukunft überhaupt noch sowas wie klassische Handwerker brauchen, wenn nämlich die Arbeit von Maurern, Zimmerleuten oder auch Dachdeckern einfach so am Computer erledigt werden kann. Unsere Lebenswelt, die ist zunehmend technisiert und gleichzeitig sind gute Handwerker so begehrt wie nie. Und auch digital affine Menschen, die spüren eine zunehmende Sehnsucht nach handwerklichen Tätigkeiten, so als Ausgleich. Handwerk ist also das Thema dieser Echtzeitausgabe und was Sie da erwartet, das gibt's hier schon mal im Schnelldurchlauf.
Handwerk hat Gold im Boden.
Handwerk, berufsmäßig ausgeübte Tätigkeit, die in einer manuellen, mit Handwerkszeug ausgeführten, produzierenden oder reparierenden Arbeit besteht.
Solche Fälle, wo zum Beispiel jemand sagt, das ist nicht mehr reparabel und ich kriege es hin, das macht mir am meisten Spaß.
Es ist der Küchentisch,
der in der Technik des Mittelalters hergestellt wurde und die Technik in den 1000 Jahren hat sich eigentlich nicht geändert.
Ich kam übers Goldschmieden zum Tuften, begann mit Masken, die dann zu Ganzkörperskulpturen anwuchsen.
Ich baue ein Instrument.
Nur noch etwa 30 Lautenbauer gäbe es heute in Marokko, die meisten seien alt.
Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es in 10 oder 20 Jahren keinen einzigen Handwerker mehr in diesen Berufszweigen.
Die Echtzeit, wie immer nach dem Motto, ein Thema, vier Facetten, heute also Handwerk. Wir hören in der kommenden halben Stunde von leidenschaftlichen Handwerkern, die eine mittelalterliche Burg nachbauen wollen. Wir beschäftigen uns mit der Technik des Tuftens und wie die Zunft der Lautenbauer in Marokko ums Überleben kämpft. Aber los geht's mit Klischees und Realitäten rund um den Handwerksberuf. Denn unter den Schulabsolventen derzeit hat das Handwerk ja eher keinen guten Stand. Es gibt immer weniger, die heute in einen Handwerksberuf streben. Und wenn man den Betrieben glaubt, dann sind auch immer weniger dafür wirklich gerüstet. Wir alle spüren die Folgen dieses Fachkräftemangels. Es gibt lange Wartezeiten und mehr noch, man fühlt sich dem Wohlwollen der Betriebe manchmal fast ja ausgeliefert, weil die können sich ihre liebsten Kunden ja eigentlich einfach aussuchen. Meine Kollegin Marietta Schwarz, die hat sich angesichts dieser angespannten Lage mal bei Kunden und Handwerkern umgehört und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Marietta.
Hallo.
Was sind denn deine eigenen Erfahrungen mit Handwerkern?
Ganz unterschiedliche Erfahrungen. Zum einen finde ich es total toll, wenn ich einen Handwerker bei mir habe, der mir wirklich ein Problem löst und das ordentlich macht und dann vielleicht auch noch nett ist. Auf der anderen Seite ist es super schrecklich, wenn man in der kalten Bude im Winter sitzt, weil die Heizung kaputt ist und dann nach einigen Tagen endlich ein Handwerker kommt, der dann aber wieder gehen muss, weil ihm das Ersatzteil fehlt.
Okay, aber du hast ja jetzt auch mit vielen gesprochen, also mit Handwerkern und Kunden. Was sagen die denn? Also wie sehen die sich gegenseitig?
Ja, also wenn wir zuerst mal auf die Kundenseite gucken, da habe ich jetzt schon ähnliche Erfahrungen gehört wie die, die ich gerade geschildert habe. Was alle berichten, ist die Schwierigkeit, überhaupt einen Handwerker zu bekommen, was natürlich umso dramatischer ist, wenn man schnell Hilfe braucht.
Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie bei der Hotline von der Telekom. Man hängt irgendwie ewig in der Warteschleife, dann kommt irgendwer und sagt, ich kann es jetzt nicht reparieren. Ich muss nochmal kommen. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
Also als wir letztens einen Klempner brauchten, da war es schwer, jemand ans Telefon zu kriegen. Dann bin ich vorbeigefahren. Dann waren die aber nett. Und ich hatte nichts, wo man es schnell machen musste. Ich glaube, wenn das Wasser aus der Wand läuft, dann ist es so ein bisschen stressiger.
Ja, wobei einfach mal vorbeifahren, das ist natürlich nicht immer so einfach. Eigentlich ist es ja so, man bräuchte für alles einen Handwerker des Vertrauens, mit dem man dann aber auch in Kontakt bleiben muss. Sonst rutscht man in seiner Gunst wahrscheinlich ganz schnell nach hinten.
Ja, irgendwie schon so ähnlich, wie man das manchmal auch erlebt, wenn man versucht, beim Arzt einen Termin auszumachen und dann sagt, ich bin Neupatientin und dann wird man erst gar nicht angenommen. Handwerksbetriebe haben für ein solches Verhalten natürlich auch ihre Gründe, konnte ich erfahren bei der Firma Heinrich in Bad Saro, ein Heizungs- und Sanitärfachbetrieb in vierter Generation. Er macht die Kundendienste, sie erledigt die Büroarbeit und geht ans Telefon. Und Frau Heinrich, die hat mir die Sache mit der Terminvergabe so erklärt.
Wenn man dann merkt, dass der Kunde zum Beispiel auch lange nichts hat machen lassen, dann ist das keine gute Anlage und manchmal für den Kundendienst auch keine gute Aufgabe, so ein Heizgerät zum Beispiel aus dem Dreck zu holen oder eine Fehlersuche zu machen, weil es vom Kunden ein bisschen verschlammt ist.
Was Frau Heinrich allerdings auch gesagt hat, und das glaube ich ihr sofort, wenn zum Beispiel ein alter Mensch in Not ist, würden sie alles möglich machen, damit diesem Menschen geholfen wird. Einen anderen Auftrag, so ähnlich wie sie es gerade geschildert hat, wo nicht so richtig vielleicht große Not am Mann ist, den würde sie dann gegebenenfalls versuchen abzuwimmeln, auch weil bei der großen Nachfrage einfach nicht mehr alles erledigt werden kann.
Ich glaube, wir waren mal hier bis zu 6 oder 7 Heizungsfirmen. Heute sind wir 2.
Ist das gut oder schlecht für Sie?
Schlecht für uns.
Schlecht?
Naja.
Sie haben fast keine Konkurrenz.
Darum geht es heute nicht mehr. Heute hast du das Problem, du kannst nicht mehr bedienen. Der Bedarf ist ja gestiegen. Nicht der technische Anforderungen sind gestiegen. Für uns ist es unangenehm und Stress und für Kunden ist es wahrscheinlich noch mehr Stress.
Wie zeigt sich der Stress beim Kunden?
Naja, manche sind traurig. Es gibt Leute, die weinen. Es gibt Leute, die unangenehm werden.
Okay, aber na immerhin zeigt er Verständnis für beide Seiten.
Auf jeden Fall, das ist ein ganz netter Betrieb, kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Beide betonen auch, dass sie viel Wert legen auf die klassischen Handwerkertugenden, also Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ordentliche Arbeit sowieso. Und Frau Heinrich, die ruft die Kunden sogar an, wenn sie auf dem GPS sieht, dass die Mitarbeiter im Stau stehen oder so. Also, dass man möglicherweise zu spät kommt, später als der Termin vereinbart ist. Sie spürt allerdings am Telefon auch recht genau, was dort beim Kunden Sache ist.
Ob dann halt jemand dran ist, der wirklich Hilfe sucht und nicht mehr weiter weiß, dann macht man eben mal Ausnahmen. Man merkt dann auch schon, wenn die Leute am Apparat sind, je nachdem ist zum Beispiel ein Kunde sehr ausschweifend oder so und will mir sonst was erzählen, ist es in der Regel so, dass das komplizierte Kunden sind. Und da muss man nicht unbedingt Ja sagen oder macht keine Ausnahme, sage ich mal so.
Okay, aber dann nehme ich mit, auf die Tränendrüse drücken kann schon tendenziell erfolgreich sein.
Naja, ich würde jetzt mal sagen, wenn man das überzeugend genug kann.
Ja, aber also fest steht auf jeden Fall, dass man sich schon ordentlich ins Zeug legen muss, um überhaupt eine Chance auf einen Termin zu haben, ne?
Ja, und da kommt natürlich manchmal auch so ein richtiges Gefühl von Ohnmacht hoch. Ja? Ich meine, wenn man im Winter im Kalten sitzt und aus den Wasserhähnen nur kaltes Wasser kommt und man nichts machen kann, dann ist es einfach schlimm. Ja? Oder wenn die Waschmaschine gestartet wird und nur noch diese Fehlermeldung aufblinkt. Das sind doch wirklich Momente, wo man entweder das hochtechnisierte Leben verdammt oder sich einfach nur noch abhängig fühlt.
Ich finde angewiesen auf passender als abhängig.
Okay.
Aber klar, man braucht sie.
Ja, wenn man ehrlich ist, schon. Ich kann keine Waschmaschine reparieren oder Auto oder Computersachen.
Okay, aber gehen wir mal von der Psychologie zu den harten Fakten. Warum gibt es denn jetzt eigentlich zu wenig Handwerker? Also hat das nur mit dem Fachkräftemangel zu tun?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Laut Institut der Deutschen Wirtschaft blieb im September des letzten Jahres jede zweite Stelle im Handwerk unbesetzt, also 50%. Aber zu beobachten ist auch, dass die Lücke in den Städten größer ist als im ländlichen Bereich. Martin Altemeier-Bartscher, Geschäftsführer der Handwerkskammer Berlin, der hat mir Zahlen vorgelegt, nach denen die die Handwerksdichte pro 1000 Einwohner im Land Brandenburg doppelt so hoch ist wie in Berlin. Das ist ein bundesweiter Trend. Also die Standortbedingungen für Handwerksbetriebe sind im ländlichen Raum günstiger als in den Ballungsgebieten.
Und warum ist das so? Also warum ist es in den Ballungsgebieten so schwer für Handwerker?
Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen strebt die junge städtische Bevölkerung auch noch weniger in den Handwerksberuf. Dort fehlt auch häufig so eine lange Tradition. Zum anderen gibt es auch die typischen innerstädtischen Verdrängungsprozesse, nämlich die Verdrängung durch andere Branchen, aber auch durchs Wohnen. Unsere Innenstädte sind ja vom Handel geprägt, nicht vom Gewerbe. Erstens. Und zweitens werden Gewerbemieten auch immer höher. Gerade durch den Wohnungsbau werden dann auch viele kleinteilige Gewerbeflächen vernichtet, hat mir Martin Altemeyer-Bartscher erklärt.
Gleichzeitig sehen wir, dass viele Städte gerade so in einer fortgeschrittenen Phase der Verkehrswende sind. Da wurden Parkplätze abgeschafft, da wurden Straßen beruhigt. Das ist einerseits für die Lebensqualität der Menschen dort vor Ort positiv. Auf der anderen Seite erschwert es die Versorgung, insbesondere mit Handwerkerdienstleistungen.
Also kann man sagen, die Aufwertung in der Lebensqualität duldet kein Handwerk, so wie es auch keine Clubs mehr duldet im Wohngebiet.
Ja, genau, aber davon hört man halt viel weniger.
Aber das sind ja jetzt alles nicht so gute Aussichten, Marietta. Zum Schluss vielleicht daher nochmal die Frage, wie finde ich denn jetzt trotz alledem einen guten Handwerker? Finde ich ihn?
Ja, natürlich. Also ich würde immer sagen, mit etwas Glück und mit Fragen im Freundeskreis natürlich. Und dann muss man die einfach nur festhalten.
Wenn man jetzt einen findet, dann würde man wahrscheinlich sich sofort die Telefonnummer geben lassen, die Handynummer, und würde dem vielleicht auch zu Weihnachten Geschenke schicken, weil man so auf ihn angewiesen ist und ihn einfach wirklich braucht.
Und die Nummer vielleicht auch nicht weitergeben um die Konkurrenz.
Ich sage nur Mario der Maler.
Mario der Maler, wer ist das?
Ja, Mario der Maler wird bei mir im Bekanntenkreis auch Super Mario genannt, weil wir ihn alle lieben. Er ist nett, zuverlässig, schnell und sauber und er hat Humor.
Der eine kann sich auch in den Kunden hineinversetzen und andere Handwerker, ja, die schauen mehr auf sich selber und die andere Sache, wie es den Kunden geht, das ist denen dann halt mehr oder weniger egal.
Handwerker Mario gehört eindeutig zur ersten Kategorie. Er hat allerdings auch dementsprechend lange Wartezeiten.
Wenn man den nächsten anruft und das passt für den Kunden auch zeitlich, dann ist es dann halt November.
Oha, na dann früh buchen. Marietta Schwarz war das über die nicht immer einfache Beziehung von Handwerkern und ihren Kunden. Danke dir.
Danke auch.
Handwerkliche Arbeit, die kann ja sehr auf die alltägliche Nutzung ausgerichtet sein, so wie wir es gerade gehört haben, wie bei Klempnern oder Elektrikern. Aber es gibt natürlich auch die schöngeistigere Facette des Handwerks. Zum Beispiel Musikinstrumente gäbe es nicht ohne Instrumentenbauer. Sie greifen dabei oft auf jahrhundertealte Techniken und Wissen zurück, das immer über Generationen weitergegeben wurde. Aber auch Instrumentenbauer haben Nachwuchsprobleme. In Marokko zum Beispiel ist der Beruf des Lautenbauers, wie auch andere traditionelle Handwerkskünste, vom Aussterben bedroht. Wie eine junge Frau sich diesem Problem entgegenstellt, das berichtet jetzt unser Korrespondent Stefan Ehlert.
In seiner kleinen Werkstatt in Marrakesch schleift Buchta Edouani eine Holzlamelle. Es ist eine von vielen, die am Ende gebogen und dann den Resonanzkörper der fertigen Laute bilden werden. Der Meister ist heute 54 Jahre alt und baut seit seinem 12. Lebensjahr diese klassischen arabischen Zupfinstrumente. Sie seien gefragt, weltweit, dennoch mache er sich Sorgen.
Der Beruf ist vom Aussterben bedroht, weil die nachfolgende Generation fehlt. Die Auszubildenden, die kommen, sind zu ungeduldig. Aber die Laute hat eine Seele. Man braucht sehr viel Geduld, um so ein Instrument zu bauen.
Nur noch etwa 30 Lautenbauer gäbe es heute in Marokko, die meisten seien alt, hat die UN-Kulturorganisation UNESCO herausgefunden. Manche Metiers wiesen sogar nur noch einen einzigen Vertreter auf. Zeit zum Handeln, fand UNESCO-Landesdirektor Eric Fault.
Es ist völlig klar, wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es in 10 oder 20 Jahren keinen einzigen Handwerker mehr in diesen Berufszweigen.
Die UNESCO in Marokko Marokko startete gemeinsam mit Marokkos Ministerium für Tourismus und Kunsthandwerk ein Rettungsprogramm. Davon hörte die heute 30-jährige Huda Khairat und bewarb sich bei Buchta Edouani um die 9 Monate dauernde Ausbildung zur Lautenbauerin.
Man muss das, was man tut, lieben, damit man erlebt, was wir als Flow-Erfahrung bezeichnen. Das ist, wenn man nicht spürt, wie die Zeit verstreicht. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet und merkt gar nicht, dass es schon so spät ist.
Entspannt sitzt Huda Khairat auf einem Hocker mitten in Meister Edouanis nach Holz duftender Werkstatt. Sie probiert eine fertige Laute aus. Um jeden Preis sei Perfektion gefragt, habe sie gelernt. Die Ausbildung sei ihr nicht immer leicht gefallen, selbst Tränen seien geflossen.
Ich habe einmal geweint, als ich die Lamellen für den Bauch der Laute in ihre Form gebogen habe. Du kannst mehr als 3 oder 4 Stunden damit zubringen, sie aufzureihen. Als dann eine der Lamellen brach, habe ich geweint.
Zum Preis von umgerechnet 800 bis 1500 Euro sind die Lauten nicht für jedermann in Marokko erschwinglich. Eine zu bauen dauere mindestens 1 Monat, sagt Meister Edouani. Huda Khairat setzt jedoch anders als der Meister nicht nur auf klassisches Handwerk, sondern auch auf ihren Computer.
Man kann ihn benutzen, um technische Zeichnungen zu machen und auch um 3D-Modelle zu erstellen. Es hilft, Kosten und Arbeitszeit zu verringern. Es würde mir auch helfen, Produkte genauer den Vorgaben der Kunden gemäß zuzuschneiden.
Denn nicht jede Laute sei gleich. Die junge Frau will sich auch nicht auf die Herstellung von Musikinstrumenten beschränken, sondern möglichst in einer Kooperative mit anderen jungen Handwerkern eine ganze Produktpalette entwickeln und den Beruf modernisieren.
Ja, da hört man, so können klassische Handwerkskunst und moderne Technik auch Hand in Hand gehen und so altes Wissen bewahren. Vielleicht kennen Sie das. Manchmal steht man vor historischen Bauwerken wie Kirchen oder Burganlagen und staunt, wie Menschen diese gigantischen Gebäude vor Jahrhunderten errichtet haben. Ganz ohne technische Hilfsmittel wie Bagger oder Bohrmaschinen. Im hessischen Büdingen versucht man, diese herausragende Leistung erfahrbar zu machen. Ein Verein will dort eine mittelalterliche Burg nachbauen. Wie damals im Mittelalter, ganz ohne moderne Hilfsmittel. Mit bei diesem Projekt dabei ist Matthias Alt. Er ist ausgebildeter Steinmetz und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Alt.
Hallo.
Sie wollen ja nicht nur eine Burg nachbauen, sondern eigentlich ein ganzes Areal aus verschiedenen Gebäuden. Können Sie uns das vielleicht mal beschreiben, uns da mitnehmen, was genau Sie da vorhaben?
Ja, wir wollen also eine mittelalterliche Turmhügelburg bauen. Und zu so einer Turmhügelburg gehören natürlich auch Gesindehäuser und Handwerkerhäuser. Und das soll da im Prinzip alles aufgebaut werden. Das heißt, die Burg ist eigentlich so mit das Zweite erst, was passiert. Am Anfang werden erstmal Bauhütten gebaut für den Schmied, für den Steinmetz, aber auch für die Zimmerleute, damit die, wenn es eben schlechtes Wetter ist, auch dort im Trockenen arbeiten können. Und dann, wenn die Hütten stehen und mir die Vorarbeiten geleistet haben, dann geht es mit dem Burgbau los.
Wie groß ist die Gruppe, die da mitbaut und mitwirkt?
Also unser Verein hat momentan 150 bis 160 Mitglieder. Und aktiv an dem Handwerken und an dem Nähen, weil die Klamotten müssen wir ja auch nähen, sind ungefähr so 60 bis 70 Leute.
Wahnsinn, also eine ganze Menge. Das Ganze soll ja mit mittelalterlichen Techniken gemacht werden. Die Werkzeuge wollen Sie auch selbst herstellen, so wie ich das verstanden habe. Warum und was heißt das ganz konkret? Also welche Techniken kommen da zum Einsatz?
Ja, es fängt an mit dem Schmieden von den Werkzeugen. Das heißt, wir werden uns erstmal eine Schmiede errichten, werden uns entsprechend das Eisen besorgen und werden das dann ausarbeiten, weil das Eisen selber verhütten, das kriegen wir noch nicht hin. Sind wir aber auch am Üben dran. Und dann werden die Werkzeuge hergestellt. Das heißt, zu Beginn haben wir noch moderne Werkzeuge, also modern hergestellte, damit wir das andere erstmal bauen können. Und wenn wir die dann haben, dann steigen wir nach und nach um eben auf historische Werkzeuge. Und uns geht es vor allen Dingen darum, zu erfahren, mit dem, was die damals hatten, wie konnten die teilweise so wahnsinnig schnell diese Sachen bauen, wo mir heute, wenn ich mir an so einen Brückenbau angucke, bei den Autobahnen überall, wie lang das dauert und was da für alles an Equipment steht. Und früher, wenn ich mir die Römer angucke, die die Aquädukte gebaut haben, mit nichts als nur mit Handwerkzeug. Und das ist faszinierend. Genauso ist es im Mittelalter mit dem Burgenbauen. Wenn ich mir angucke, alles mit Hand, die schweren Steine durch die Gegend schieben und bewegen und die Burg hochheben mit diesen Krähen, wo man drin läuft, ohne technische Hilfsmittel. Und das ist einfach das Faszinierende.
Und aber wie streng nehmen Sie das? Also Sie haben jetzt schon gesagt, am Anfang kommen moderne Hilfsmittel zum Einsatz, aber gibt es dann auch ein Handyverbot auf der Baustelle, weil das nicht mittelalterlich ist?
Ja, also es soll schon nach und nach immer strenger werden, weil wir uns dann ja auch immer mehr an diese Techniken herangearbeitet haben und auch immer besser wissen, wie es funktioniert. Und ab einem gewissen Punkt dürfen dann eben dort tatsächlich auch nur noch historisch korrekt und selbst rekonstruierte Werkzeuge eingesetzt werden.
Sie bauen aber ja jetzt nicht nur diese Burg nach, sondern das wird auch archäologisch begleitet. Wie sieht diese Begleitung denn aus?
Ja, wir haben zum Beispiel mit dem Stefan Wolters vom Geschichtspark Bernau-Tachow viel zu tun. Der ist dort wissenschaftlicher Leiter und der unterstützt uns auch dort. Und das Wissen, was die schon zum Beispiel gesammelt haben, das bekommen wir. Genauso ist es mit Gourdelon in Frankreich, dem Burgbau. Von denen bekommen wir ebenfalls Informationen. Und Campus Galli, auch die unterstützen uns und mir natürlich mit unserer Erfahrung, die wir noch sammeln werden, natürlich die dann auch.
Der Burgbau selbst hat noch nicht begonnen, haben Sie gesagt, aber einzelne Arbeitsgruppen haben die Arbeit schon aufgenommen. Es gibt diese AG Kleidung und Textilien, die auch schon viel zu mittelalterlicher Kleidung geforscht hat. Sie selbst haben ja schon einen Tisch für diese Bauhütte gebaut. Wie kann man sich den vorstellen? Also wie sieht der aus und wie sind Sie da beim Bau vorgegangen?
Ja, wir sind erstmal im Wald. Und haben uns Baumstämme besorgt. Die haben wir dann mit einem Anhänger zu mir nach Hause gefahren und haben uns dann
mit
dort
dem Auto
getroffen. Und mit dem, ja, in dem Fall noch mit dem Auto. Es soll natürlich irgendwann so sein, dass wir in der Nähe von Büdingen auch unser Holz herkriegen. Und da wollen wir dann auch schon gucken, dass wir das vielleicht auch mit Ochsenkarren versuchen hinzubekommen. Aber es ist halt in der heutigen Zeit auch nicht ganz so einfach, alles mit Ochsenkarren und mit Muskelkraft zu machen, weil vieles muss ja erstmal ganz weit ran. Und die Baustelle selber, die darf dann natürlich nicht mehr mit Autos und sonst was gemacht werden. Aber den Baumstamm, den haben wir dann gespalten und haben dann mit Baubeilen uns daraus dicke Bohlen gemacht, ungefähr 3 bis 5 Zentimeter dick, und haben die dann entsprechend mit dem Hobel noch abgerichtet. Und daraus haben wir dann im Prinzip 2 Böcke gebaut, so also ein bisschen rustikal noch alles. Und auf diese beiden Böcke kommen dann lange Bretter, damit man da eben erstmal einen Tisch hat, auf dem man überhaupt arbeiten kann. Man will ja nicht nur am Boden hocken und dort klopfen und arbeiten und hobeln, sondern man will da auch auf dem Tisch arbeiten. Dient auch gleichzeitig als Essensmöglichkeit. Und später, wenn es dann wirklich um die richtigen Häuser und auch um die Burg geht, dann werden auch fein gearbeitete Tische gemacht.
Können Sie sagen, was Sie persönlich an dieser Arbeitsweise mögen? Also gibt es da auch richtige Highlights oder so Tätigkeiten, die Ihnen ganz besonders liegen und die Sie in Ihrer Arbeit als moderner Handwerker manchmal vermissen?
Die alte Handwerkskunst. Gerade die Zimmerleute und die Steinmetzen, die haben noch bis vor 40, 50 Jahren mit diesen alten Techniken gearbeitet. Und durch diese ganzen modernen Maschinen ist da sehr, sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit verloren gegangen. Und ich liebe das alte Handwerk, eben herzugehen. Ich kriege einfach einen Klotz Stein, einfach krummbuckelig, wie er ist, und mache daraus einen schönen, sauberen Quader, der so groß wie möglich ist, aus diesem Stein heraus. Und das eben nur mit Hammer und Eisen. Das macht einfach Spaß. Und genauso ist es auch beim Holz. Und vor allen Dingen der Zeitdruck ist ein bisschen bei uns weg. Wir können einfach mal arbeiten, weil wir experimentieren ja auch. Natürlich hat man eine gewisse Zeit auch im Hinterkopf, aber nicht so, wie es heute ist. Das muss in einer Stunde fertig sein. Schnell, 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 schnell. Okay, dann säge ich es halt schnell mit der großen Säge und klopfe ein bisschen nach, damit es aussieht wie Handwerk. Nein, gerade eben das komplett mit Hand gearbeitete ist einfach 10-mal mehr wert. Ich persönlich habe es gemerkt an der Kleidung. Ich habe am Anfang meine Mittelalterkleidung auch noch mit Maschine genäht. Und jetzt nähe ich sie alle komplett nur noch mit Hand und es fühlt sich von der Naht her einfach auch schon ganz anders an, weil es nicht so fest genäht ist, so engmaschig genäht ist. Es ist ein schöner Wollfaden, der genommen wurde, um die Wolle zu vernähen, und das gibt einfach ein ganz anderes Gefühl und natürlich auch einen gewissen Wert an Stolz. Ich habe noch was mit meiner Hände Arbeit geleistet.
Gleichzeitig kann man ja auch sagen, es gibt auch triftige Gründe, warum Handwerker heute nicht mehr auf mittelalterliche Werkzeuge zurückgreifen. Was würden Sie denn sagen, sind auch die Herausforderungen an dieser mittelalterlichen Arbeitsweise?
Ausdauer und Kraft. Also allein so eine Bohle komplett aufzusägen, nur mit einer Säge, so 2,40 Meter, das ist schon anstrengend. Und da ist also eine Kreissäge schon fein, wo man einfach und fertig ist es.
Wann soll der Bau denn richtig losgehen? Also Sie haben gesagt, das sind jetzt eher so Vorbereitungsmaßnahmen. Wann geht's richtig los und wann können wir diese Burg dann auch richtig erleben?
Wir wollen mit dem Bau nächstes Jahr anfangen. So ist die Planung. Und ich denke, dass es dann für das Publikum so ab übernächstem Jahr dann so richtig interessant wird, auf die Baustelle zu kommen.
Und wenn ich mir das Endergebnis anschauen will, gibt es da auch schon eine Vision, wann die Burg richtig steht in ihrer vollen Pracht?
So viel ich weiß, sind es 10 oder 12 Jahre.
Wahnsinn. Okay, also ein langes Projekt. Matthias Alt war das, Handwerker beim Projekt Burghof Reite, das eine mittelalterliche Burg nachbauen möchte. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Ja, und nach mittelalterlichen Bautechniken schauen wir uns jetzt ein anderes sehr altes Handwerk genauer an, nämlich die Teppichweberei. Die gehört zum ältesten Handwerk der Welt und eine Spezialform davon ist das sogenannte Tufting oder Taften. To tuft bedeutet im Englischen so viel wie mit Büscheln verzieren und dabei werden Schlingen, die häufig aus Wolle sind, durch einen Stoff gezogen, auch oft mit Hilfe einer mechanischen Tufting-Pistole, die dann jeden Faden einzeln durch das Grundmaterial sticht. Diese Technik hat auch eine ukrainische Künstlerin für sich entdeckt, die inzwischen in London lebt. Und sie tuftet Teppichskulpturen, die auf den ersten Blick erstmal kuschelig oder auch freundlich wirken, auf den zweiten Blick dann aber eher beängstigend sind. Ruth Rach berichtet aus einer Galerie in London.
Der Kopf steckt auf einem langen Holzpfahl. Er ist aus kuschelweichem Teppichgarn gewebt und streckt mir seine lange, fluffige Zunge direkt ins Gesicht. Sie ist glührot mit einem goldgelben Streifen in der Mitte. Der Schädel ist verkrümmt, halb Elephant Man, halb Mickey Mouse. In einer fleischrosa Backe entdecke ich ein winziges Kullerauge, das mich halb gemein, halb ängstlich anstarrt. Ich bin angezogen und abgestoßen von diesem Ungetüm und seinen Spießgesellen. 13 abgeschlagenen Köpfen auf Besenstielen, aus wilden, knallbunten Teppichstücken zusammengenäht, in sattem, fast schon zu sattem Safran, Pink, Ocker, Violett, Pechschwarz, Karmesin. Man möchte sie anfassen und zuckt doch gleichzeitig zurück. Genau diese Wirkung will sie erreichen, sagt Anna Perraj. Ich treffe sie im Hyde Park in London. Eine betont farblos gekleidete Frau, Anfang 40.
Ich nehme gerne ein Material, das mit Vertrautheit, Häuslichkeit und einem typischen Frauenhandwerk assoziiert wird und fülle es mit verstörenden Inhalten. Meine Werke wirken auf den ersten Blick weich und anziehend, aber sobald man näher hingeht, werden sie unheimlich.
Für Anna Perraj sind Teppiche mit Kindheits- und Familienerinnerungen eng verknüpft. Sie wurde 1985 in Zaporizhia, in der ehemals sowjetischen Südostukraine, geboren.
Ich bin mit vielen Teppichen aufgewachsen. In der Sowjetunion hatten wir sie auf dem Boden, an der Wand, zur Wärmedämmung und zur Dekoration. Das Material ist mir vertraut. Teppiche stehen für Häuslichkeit und Wärme, aber auch dafür, was darunter verborgen ist, was unter den Teppich gekehrt wird, für häusliche Geheimnisse.
Als sie 7 war, wanderte Anna mit ihrer Familie nach Israel aus. Mit 30 zog sie nach London und studierte am Goldsmiths College Kunst. Dort begann sie mit getafteten Stoffen zu arbeiten. Sie liebt diese Webmethode, weil sie simpel ist und weil man das Material leicht zuschneiden und umformen kann. Zu Masken, Kleidung, Skulpturen, die wiederum für Installationen benutzt werden. Und für Performances, bei denen Darsteller in die Skulpturen schlüpfen und sie tänzerisch bewegen. Jüngstes Beispiel die Installation Olympia, erläutert Sonja Tesler von der Richard Saltoun Gallery in Mayfair. Wir stehen vor 2 lebensgroßen, getafteten Frauenskulpturen in reich verzierten Rokoko-Kleidern. Auf den ersten Blick sind sie total identisch.
Das sind Doppelgängerinnen. Eine Figur wird durch ein mechanisches Uhrwerk betrieben, die andere durch einen Menschen bewegt. In einer Performance stehen sich beide gegenüber und agieren wie Spiegelbilder. Man weiß nicht, wer ist Mensch und wer Maschine. Das ist ziemlich unheimlich.
Wer steht für Chaos, wer für Kontrolle? Die Installation ist von einer Erzählung des Spätromantikers E.T.A. Hoffmann inspiriert. Sie spielt mit zwei gegensätzlichen Frauentypen, die im gleichen Kleid stecken. Die eine verkörpert das, was der anderen fehlt. Psychologisch gesehen ergänzen sie sich. Sie gehören zusammen. Ambivalente Gestalten aus Mythen und Märchen sind tief in unserer Seele verankert, sagt Anna Peratsch. So auch die russische Hexe Baba Yaga.
Ich finde, die Hexe ist ein interessanter Archetyp. Sie symbolisiert Freiheit, kann dir deine Wünsche erfüllen, aber sie kann dich auch töten. Ich mag diese Dichotomie zwischen Leben und Tod.
Auch die 14 grotesken Spießgesellen am Eingang der Ausstellung sind von Baba Yaga inspiriert. Der Zaun um die Hexenhütte ist nämlich der Sage nach mit abgehackten Totenschädeln bestückt, die mal hilfreich aufleuchten, um Wanderern den Weg zu weisen, mal Schrecken und Verderben verbreiten. Aber wie ist das eigentlich für Anna Peratsch selbst, wenn Skulpturen, die sie geschaffen hat, bei einer Performance plötzlich lebendig werden? Ist das nicht auch ziemlich unheimlich?
Ich bin einfach nur nervös, weil alles live ist. Aber vor allem beobachte ich das Publikum. Manche Leute sind auch schon in Tränen ausgebrochen. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich will die Leute ja nicht zum Weinen bringen, aber schon vielleicht, dass sie ihre Fassung verlieren. Generell kommen mehr weibliche Besucher, aber wahrscheinlich liegt das auch an meinen Themen. Das ist Teil der Themen, die ich interessiert bin.
Handwerk ist eben viel mehr als nur nützlich. Es kann uns auch aus der Fassung bringen, haben wir gehört. Und es kann uns musikalisch verzaubern oder auch mit Sinn erfüllen. Und das waren sie auch schon, unsere vier Facetten zum Handwerk. Wenn Sie jetzt Lust haben auf mehr überraschende Geschichten zu einem Thema, in der Deutschlandfunk-App finden Sie noch mehr Folgen. Und da gibt's dann auch die komplette neue Staffel unserer Kultserie Klassik drastisch. In der nächsten Ausgabe wird sich an dieser Stelle alles um Mütter drehen. Ich bin Anne-Sophie Schmidt, sag Tschüss und machen Sie's gut.